Größe gemessen und möchten sich jetzt überlegen, wie sieht der Zusammenhang zwischen der Zeit und dieser Größe denn zwischen den Zeitpunkten, wo Sie gemessen haben, aus. Also Sie möchten solche Punkte zwischen den Punkten, die Sie gemessen haben, das Ganze auffüllen. Das hat einen Haufen technischer Anwendungen. Wenn Sie zum Beispiel joggen gehen und lassen so einen GPS-Tracker mitlaufen, dann nimmt Ihr GPS-Tracker typischerweise ab und zu immer Ihre Position auf. Und am Ende möchten Sie aber natürlich nicht so eine Punktwolke sehen, wo Sie langgelaufen sind. Jetzt war ich hier, dann war ich da, dann war ich dort. Sondern Sie möchten irgendwie eine schöne, glatte Kurve sehen, die Sie langgelaufen sind. Das heißt, das Ding wird Ihnen ausspucken, eine schöne interpolierte Kurve. Sie können das Ganze auch ganz modern als Machine Learning interpretieren und sagen, Sie haben einen Testdatensatz, wo Sie schon wissen, den funktionalen Zusammenhang für die und die Eingaben soll die und die Ausgabe rauskommen. Und jetzt haben Sie irgendetwas, was nicht zu den Eingaben gehört, die Sie schon kennen, sondern irgendetwas, was zwischen den anderen Eingaben liegt. Dann ist die Frage, was nehme ich da für eine vernünftige Ausgabe meiner Funktion? Und das, was ich Ihnen da gerne noch erzählen möchte in der letzten Woche, ist die sogenannte Spline-Interpolation. Wir haben schon eine Polynom-Interpolation kennengelernt. Die war wunderbar, wenn es um Quadratur ging. Aber die sah nicht besonders natürlich aus, wenn Sie sich das angeguckt haben. Denken Sie an das Gegenbeispiel, wo wir zu einigen Punkten äquidistant ausgewertet, einfach das Interpolationspolynom aufgestellt haben mit immer höherem Grad. Und das Ganze hat dann immer wilder rum oszilliert und hat nicht mal gegen die wahre Funktion konvergiert. Das haben wir nicht bewiesen, aber zumindest numerisch hatten Sie das ja auf einem Übungsblatt gesehen. Also einfach nur ein Polynom zu nehmen durch viele Punkte hindurch, das klappt offensichtlich, das klappt nicht so gut in der Praxis. Und die Frage ist, wie kriegen wir das besser hin? Und das werden wir mit den sogenannten Splines machen. Also Motivation und Definition. Wir haben erstmal unsere übliche Interpolationsaufgabe. Also wir haben ein Gitter gegeben, nennen wir das Delta. Das sei die Menge der Gitterpunkte, x0, x1. Sagen wir hätten m plus ein Stück. Nummerieren die von 0 bis m. Die sollen in irgendeinem Gitter A, B liegen. Irgendeinem Intervall A, B liegen und wir nehmen an, dass x0 und xm gerade auch die Intervallgrenzen sind. Also A gleich x0 und der Rest aufsteigend sortiert, kleiner x1, nicht trivial, also sollen keine zwei Punkte gleich sein, kleiner xm und der rechte Punkt des Gitters dann gerade B ist. Man spricht auch von Extrapolation, wenn man sagt, wir kennen innerhalb von A, B haben wir ein paar Punkte, wo wir eine Funktion kennen und wir möchten gerne wissen, was die außerhalb des Intervalls macht. Dafür kann man oft ähnliche Methoden nehmen wie für die Interpolation, aber gerade zum Beispiel was Konvergenz angeht, ist es bei Extrapolation typischerweise viel schwieriger als bei Interpolation. Wir bleiben hier bei der Interpolationsaufgabe, also den ganz linken Punkt, ganz rechten Punkt kennen wir. Wir möchten gerne wissen, was macht die Funktion zwischen den Punkten, wo wir sie kennen. Also das heißt, was wir suchen ist eine Funktion klein phi von dem Intervall AB nach R. Das uns vorgegebene Punkte, also wir brauchen hier noch ein paar Punkte, yi in R, i gleich 0 bis m. Und was wir suchen ist eine Funktion, die in diesen x-Werten durch diese y-Werte durchgeht. Also auf unseren Trainingsdaten phi von xi gerade das gewünschte macht, gleich yi macht oder auf den Punkten, wo wir gemessen haben, mit der richtigen Messung übereinstimmt. Oder wenn wir das Funktionsauswertungen sind, dann suchen wir eine interpolierende Funktion, die an den Punkten xi gerade mit der anderen Funktion, die wir ausgewertet haben, übereinstimmt. Also gesucht ein phi, das diese Geschichte hier erfüllt für alle i gleich 0 bis m. Ja. Und dieses Phi soll nicht irgendeine Funktion sein. Wir kriegen natürlich immer irgendeine solche Funktion hin. Wir setzen einfach Phi an den Stellen xi auf yi. Ansonsten setzen wir das überall auf 0. Dann haben wir also die springende Funktion, die immer 0 ist, an einem Punkt gerade auf den Wert springt, wo sie sein soll, danach wieder 0 ist. Aber das ist wahrscheinlich eine schlechte interpolierende Funktion. Also was wir suchen, ist ein Phi, das, ich schreibe das mal so salopp, auf gute Weise erfüllt, dass diese Interpolationsaufgabe hier erfüllt ist. Und was heißt auf gute Weise? Nun, die Funktion einfach überall auf Null zu lassen und in einzelnen Punkten hochzusetzen, ist wahrscheinlich keine besonders gute Weise, weil das ist nicht dem, was wir annehmen würden. Wir würden annehmen, in der Welt haben wir typischerweise Zusammenhänge, die glatt sind. Irgendeine Größe hängt stetig oder C1 oder C unendlich von einer anderen Größe ab. Wenn Sie beim GPS-Tracker irgendwie wissen, da ist jemand gejoggt und der war zum einen Zeitpunkt hier und zum anderen Zeitpunkt da, dann ist der wahrscheinlich nicht zu Hause im Bett gelegen, hat sich dann zu dem einen Zeitpunkt an die eine Stelle beamte dann wieder zurück nach Hause in sein Bett und beamte dann zum zweiten Zeitpunkt an die andere Stelle. Der ist auch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit an der einen Stelle stehen geblieben, dann ganz schnell zur anderen Stelle gelaufen oder rüber gebeamt und stand da wieder. Also Sie würden annehmen, dass der irgendwo stetig gelaufen ist mit der Zeit oder C1 gelaufen ist mit der Zeit oder stetig differenzierbar gelaufen ist mit der Zeit. Also das heißt, der hat sich auf eine glatte Art und Weise bewegt. Also gute Art und Weise bedeutet, und das bleibt salopp, Phi sollte glatt sein. Man sollte möglichst glatt sein, also eine Funktion, die irgendwie wild rumspringt. Das würden wir annehmen, ist kein natürlicher Zusammenhang. Und das andere Kriterium, was wir sagen könnten auf gute Weise, ist das, was bei der Polynominterpolation aufgetreten ist. Das sollte möglichst nicht passieren. Also wenn diese Y-Is hier als Auswertung von einer anderen Funktion kommen und typischerweise würden Sie ja annehmen, wenn Sie Messungen machen, dann gibt es die tatsächliche reale Welt, wo ist der Typ langgejoggt, zu welchem Zeitpunkt war der wo und es gibt Ihre Auswertung. Und Sie möchten natürlich, dass Ihre Auswertung, wenn Sie die nehmen und dann interpolieren, dann soll das möglichst nah dran liegen an der tatsächlichen Funktion, wo er langgelaufen ist. Das heißt, wir hätten gerne, dass wenn wir das n gegen unendlich treiben, dass das dann gegen die interpolierte Funktion geht. Also das bedeutet, falls yi Auswertung einer glatten Funktion klein f sind, so sollte phi gegen f konvergieren, wenn wir immer mehr Auswertungspunkte nehmen. Das heißt, wir nähern uns der Realität immer mehr an. Und beides sind keine wohldefinierten mathematischen Kriterien. Erstmal der Begriff glatt ist in der Mathematik nicht wohldefiniert und bedeutet in jedem Kontext was anderes. Sie können unter glatt verstehen, zum Beispiel C unendlich, dann wäre ein Polynom ganz, ganz furchtbar glatt, weil das ist C unendlich. Oder Sie könnten unter glatt aber zum Beispiel auch verstehen, dass Sie möglichst geringe Steigung haben in Ihrer Funktion, also eine möglichst geringe Ableitung, dann wäre eine stückweise konstante Funktion, wäre sehr glatt, weil da keine Steigungen drin auftauchen. Also wenn Sie zum Beispiel Bilder rekonstruieren, dann hat man als Glattheitsbegriff oft sowas, was Comicbilder bevorzugt, dann bevorzugen Sie stückweise konstante Bilder und dann haben Sie auf die Art und Weise also etwas, was ein Comicbild gegenüber einem realen Bild bevorzugen würde mit diesem Glattheitsbegriff. Oder was sehr natürlich ist, Sie nehmen zum Beispiel die Krümmung mit rein. Also ein Polynom ist C unendlich, in dem Sinne sehr, 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 sehr glatt. Aber wenn Sie an das Interpolationspolynom denken, mit immer mehr Punkten, was dann immer wilder anfängt zu oszillieren, das ist dann zwar C unendlich, aber die Krümmungen werden ganz, ganz furchtbar groß. Und da würden Sie sagen, dann ist vielleicht, meine ich vielleicht lieber mit glatt, dass die zweite Ableitung nicht zu groß werden soll. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt nicht zu groß und welcher Norm ist, sind sie nicht zu groß? Ist das irgendwie eine Integralnorm? Ist das die Maximumsnorm? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Genauso wenig ist B wohl definiert, weil die Frage ist, welche Eigenschaften hat das F, gegen das wir konvergieren? Wenn das F etwas ist, was die ganze Zeit 0 ist, dann in einem Punkt hochspringt, dann wäre es wahrscheinlich Quatsch, dagegen zu konvergieren. Also was bedeutet glatt an der Stelle? Das ist nicht wohl definiert und Phi gegen f ist ebenfalls nicht wohl definiert, denn bei Funktionen haben Sie mehrere Arten von Konvergenzbegriffen. Funktionen leben in einem unendlich dimensionalen Raum, das heißt, Sie haben mehrere Möglichkeiten, diese Räume zu normieren oder Metriken oder Topologien drauf zu definieren, die nicht alle äquivalent sind. Sie kennen aus der Analysis punktweise Konvergenz und gleichmäßige Konvergenz, die sind nicht äquivalent zueinander und Sie kennen wahrscheinlich auch schon die L2-Konvergenz, dass Sie mit der L2-Norm, also über Integral von der Funktion zum Quadrat, dass Ihnen das ebenfalls eine Norm definiert und bezüglich dieser Norm könnten Sie ebenfalls eine Konvergenz haben. Also hier steckt eine ganze Menge an Willkür drin und ich möchte Ihnen mit der Spline-Interpolation gerne eine Antwort auf diese Frage geben, die ja relativ beliebt ist, gerade die kubischen Splines, die wir einführen werden. Da werden wir sehen, dass es die Art und Weise, Punkte zu interpolieren, die gerade in einem gewissen Sinne eine minimale Krümmung hat, was auch gerade so der minimalen Krümmungsenergie entsprechen würde. Das heißt, was wir hier kennenlernen, entspricht gerade dem, wenn Sie verschiedene Punkte haben, stellen Sie sich vor, Sie schlagen an den Stellen Nägel in die Wand und spannen eine Latte durch diese Nägel ein, sodass die an den Nägeln jeweils fixiert ist, die Latte, ansonsten sich so biegen kann, wie sie möchte, dann ist das, was diese Latte annehmen wird, so eine biegsame Latte, ist gerade das, was wir hier beschreiben werden. Und das ist etwas, was oft sehr, was sehr natürlich aussieht und was gerade in der Computergrafik zum Beispiel sehr beliebt ist. Ja, führen wir das Ganze langsam ein. Definition 5.1. Erstmal, was werden wir für Funktionenräume betrachten? Welche Arten von interpolierenden Funktionen nehmen wir? Wir definieren uns ein Spline vom Grad klein n in n. Und das Ding soll sein, ich schreibe hier, ich werde hier noch Kleinigkeiten dran ändern in der Definition, wenn es hingeschrieben ist. Das soll sein, eine Funktion klein s, die geht von unserem Intervall ab nach r. Und die hat die folgenden Eigenschaften. Nun, wir machen es so ähnlich wie vorher. Also wir hätten gerne eine Funktion, die vorgegebene Punkte interpoliert. Und die soll ja möglichst glatt sein, gegen die wahre Funktion konvergieren, wenn es im Hintergrund eine wahre Funktion gibt. Und natürlich wäre es auch schön, wenn die möglichst einfach ist. Also wenn Sie dann irgendwas mit der Funktion machen wollen, wie integrieren oder ableiten, wäre es natürlich toll, wenn Sie explizite Darstellungen hätten. Also Polynome bieten sich erstmal an. Polynome waren ja stückweise als Approximation super. Das hatten wir bei den Integralen gesehen. Also wenn Sie eine Funktion stückweise, konnten wir die wunderbar durch Polynome approximieren. Das können wir weiterhin machen. Also wir sagen, ein Spline soll etwas sein, was stückweise ein Polynom ist und vom Grad n dann eben stückweise ein Polynom n-ten Grades. Also auf dem Teilstück zwischen dem Punkt xi-1 und xi. I gleich 1 bis m ist s jeweils ein Polynom n-ten Grades. Und bei der Quadratur hat uns das gereicht. Bei der Quadratur haben wir gesagt, wir zerhacken uns die Funktion in viele Stücke. In jedem einzelnen Stück ersetzen wir die Funktion durch ihr Interpolationspolynom und nehmen dann das Integral des Interpolationspolynoms auf dem Stück. Also wenn wir uns das hingemalt hätten, hätten wir auf dem ersten Stück ein Interpolationspolynom gehabt, auf dem nächsten Stück ein Interpolationspolynom und dazwischen wär das Ding irgendwie wild rumgesprungen. Das ist, wenn Sie an Computergrafik denken oder dann wirklich an Interpolation, an die Joggingkurve oder sowas, dann ist das sehr unbefriedigend. Dann hätten Sie jeweils auf dem Stück eine gute Approximation mit dem Polynom, das ist sehr glatt. Das liegt auch in der Nähe der wahren Funktion, wenn die Stücke nicht zu groß sind, aber Sie springen von einem Stück zum nächsten hin und her. Das heißt, so ein bisschen Glattheit wäre auch schön. Wie viel Glattheit könnten wir da fordern? Also Teil B, wir fordern zusätzlich zum Beispiel, dass das S nicht springt. Wenn das S nicht springen soll, würde das bedeuten, S ist in C, AB soll eine stetige Funktion sein auf dem Intervall AB. Nun, wenn Sie Polynome höheren Grades haben und Sie sagen, das Ding soll insgesamt noch stetig sein, dann und gucken sich das an, dann sieht es aber trotzdem komisch aus, weil dann kann zum Beispiel die Steigung springen. Dann haben Sie zum Beispiel sowas wie die Betragsfunktion, dass Sie erst mit der einen Steigung runterlaufen und dann hochlaufen, dann hätten Sie eine stetige Funktion, wo aber die Ableitung springt. Auch so joggen Leute normalerweise nicht, es sei denn, sie machen das irgendwie mit Absicht und keine Ahnung, welchen Sporteffekt zu erreichen oder da war irgendwas, dem Sie ausweichen mussten, aber das ist typischerweise keine natürliche Bewegung. Oder wenn Sie eine Robotersteuerung denken, der Roboter soll bestimmte Punkte im Raum anlaufen, dann möchten Sie den Roboter eigentlich nicht so steuern, dass der so eine Betragsfunktion langläuft, weil wahrscheinlich ist das für die Lage des Roboters nicht gut, wenn er da abbremsen muss und dann komplett die Richtung wechselt. Also wäre C1 gut, vielleicht wäre auch C2 gut, dann wäre die Krümmung, die würde noch mit übereinstimmen. Wie viel können wir fordern? Naja, in dem Moment, wo ich hier an Cn dran gehe, sobald ich Cm fordere, hätte ich Polynome, die insgesamt eine Cm-Funktion ergeben. Das heißt, die ersten m-Ableitungen des Polynoms an der einen Strecke und die ersten m-Ableitungen des Polynoms am nächsten Teilintervall, die müssten übereinstimmen. Ja, und das heißt aber, mehr Ableitung hat so ein Polynom ja nicht. Die anderen sind alle 0. Das heißt, alle Ableitungen stimmen überein. Das heißt, das Polynom stimmt einfach überein. Das heißt, wenn ich hier Cm fordern würde, dann wäre a, wird A gar nicht mehr bedeuten, ich bin ein Polynom abschnittsweise, sondern das würde bedeuten, ich bin insgesamt ein Polynom. Das ist wieder schlecht, weil insgesamt das Polynom, hatten wir beim Interpolationspolynom gesehen, das klappt nicht gut. Also nehmen wir gerade eins weniger und sagen, der Spline soll Cm-1 sein. Das heißt also, wenn wir uns das erstmal aufmalen, Wenn wir annehmen m gleich 1, dann wäre das Ding also ein Polynom vom Grad 1, jeweils abschnittsweise, also abschnittsweise linear und insgesamt noch stetig. Also das heißt, wenn ich hier ein paar Punkte hätte, dann wäre also ein Spline vom Grad 1, würde so aussehen. Das ist eine wunderbare erste Approximation. Ich verbinde meine Punkte einfach mit geraden Linien. Dann bin ich abschnittsweise ein Polynom vom Grad 1 und ich lasse aber eben nicht zu, dass ich unstetig bin. Also so wäre die Sache auch abschnittsweise ein Polynom vom Grad 1, aber ich wäre an der Stelle gesprungen. Also mache ich stattdessen, sage ich Polynom vom Grad 1, jeweils abschnittsweise und insgesamt aber C0, also insgesamt stetig. Ja, das Ganze kann ich schon ab dem nächsten. Ist es nicht mehr so leicht für mich, das zu zeichnen. Probieren wir es mal. Also wenn ich probiere, vielleicht den hier. Wenn ich probiere, hier links gekrümmt in diesen Punkt anzukommen und dann rechts gekrümmt an dem Punkt loszulaufen. Was nehmen wir denn da? Vielleicht so. Also ich komme hier rechts gekrümmt an und laufe links gekrümmt los. Das können Sie wahrscheinlich schon nicht mehr sehen. Und es fällt mir auch wirklich schwer, da mit der Hand dann wirklich die andere Krümmung zu machen. Aber wenn Sie sich zum Beispiel mit dem Computer sowas aufmalen würden, eine Funktion, die entstanden ist, zum Beispiel als Stammfunktion von der Betragsfunktion, dann sehen Sie das noch mit bloßem Auge, dass da was nicht stimmt. Also die Funktion ist stetig, die springt nicht. Sie sehen auch, die Tangente stimmt an der Stelle, aber die Krümmung stimmt nicht mehr. Und wenn Sie das in Gedanken langfahren würden mit dem Auto, dann würde an dieser Stelle gerade, müssten Sie das Lenkrad unglaublich schnell rumreißen. Sie sind trotzdem mit dem Auto, Sie sind nicht gesprungen mit dem Auto. Ja, es hat auch niemand Ihr Auto irgendwie mit dem Kran hochgenommen und gedreht, dass Sie jetzt in eine andere Richtung gefahren sind. Aber Sie müssten an einer Stelle, haben Sie blitzschnell das Lenkrad umgerissen. Und das sehen Sie. So eine Kurve sieht irgendwie nicht natürlich aus, wenn Sie das Lenkrad so schnell rumreißen müssten. Das heißt, ein Spline vom Grad 2 wäre etwas, das wäre stückweise parabelförmig. Und diese Parabeln werden so aneinander geklebt, dass es nicht springt und dass die Tangente nicht springt, aber dass die Krümmung eben springen kann. Und schon vom Grad 3, also hier haben wir Grad 1, Grad 2, und schon vom Grad 3 ist es typischerweise so, wenn Sie das aufmalen und sich das angucken, das können Sie nicht mehr unterscheiden von der C-Unendlich-Funktion. Also mir geht es so, habe ich schon Probleme, da sieht man es dann noch, zumindest wenn man sich so ein Extrembeispiel macht, aber spätestens ab Grad 3 ist es so, dass die meisten Menschen das als wirklich sehr, sehr glatt empfinden. Das heißt, wenn Sie etwas haben, was eine C2-Funktion ist, dann sagt man, das ist eine glatte Funktion. Also in der Computergrafik nimmt man tatsächlich gerne die kubischen Splines, stückweise Polynome vom Grad 3, insgesamt aber noch eine C2-Funktion, weil das ist, was das menschliche Auge als sehr, sehr glatt empfindet. Um da Beweise mitführen zu können, ist es ganz praktisch, sich auch die Grad 0-Splines mit einzuführen. Ich könnte mir ja überlegen, ich kann auch Grad 0, also ich kann ja noch eins weitergehen und sagen, gut, es soll halt nicht stückweise linear sein, sondern es soll stückweise konstant sein. Ja, und dann habe ich so ein bisschen das Problem, wenn ich stückweise konstant bin, muss ich mich darauf einigen, welcher Punkt denn jetzt dazugehört zu der Konstanten. Also wenn ich an der Stelle das auf diese Art und Weise mache, dann müsste ich mir überlegen, welcher Punkt, der linke oder der rechte Randpunkt, welcher soll denn dazugehören zu diesem Stück. Und ich würde das gerne gerade andersrum machen, als ich es hier gemalt habe. Wir sagen immer, der rechte Randpunkt, der soll dazugehören. Dann hätte ich eine Funktion, die wäre stückweise ein Polynom vom Grad 0 und insgesamt hätte die gar keine Glattheit mehr. Und damit das in die Definition mit reinpasst, muss ich an der Stelle ein bisschen aufpassen. Wir definieren formal unseren Spline nicht auf dem ganzen Intervall, sondern wir definieren den nur bis auf den linken Randpunkt. Also den linken Randpunkt lassen wir raus. Der linke Randpunkt gehört noch nicht dazu. Und dann soll dieser Spline irgendwelche Werte annehmen und entsprechend auf den Intervallen hier, nehmen wir mal das halboffene Intervall, wo der linke Randpunkt nicht dazu gehört, dann habe ich keine Probleme, dass ich hier die Definitionen widersprechen, weil der linke Randpunkt ein anderer ist von dem Intervall als der rechte Randpunkt von dem angrenzenden Intervall. Und entsprechend diese Geschichte hier ist nur gefordert für m größer gleich 1. Und an der Stelle sehe ich, ich habe noch ein Problem. Wir haben nämlich, das m war die Anzahl der Punkte und hier haben wir jetzt noch n als Grad von dem s. Also das s soll so sein, dass es auf allen m-Teilintervallen Polynom n-ten Grades ist und die Stetigkeit, das sollte ja gerade zusammenhängen mit dem Grad des Polynoms, das sollte n sein und nicht m. Also wenn ich hier mehr Punkte dazu nehme, dann bleibe ich immer noch ein Polynom von Grad 1 auf jedem Teilintervall, aber ich habe eben einfach mehr Punkte. Ja, mit dieser Definition kann ich dann auch von einem Spline von Grad 0 reden, dann habe ich entsprechend eine stückweise konstante Funktion. Jetzt wäre es natürlich blöd, später immer diesen linken Randpunkt von den Splines mit auszuklammern oder hier diesen linken Randpunkt mit auszuklammern. Also in dem Moment, wo das n größer gleich 1 ist, habe ich ja eine stetige Funktion, dann ist mein s entsprechend auch auf dem linken Randpunkt einfach stetig fortsetzbar. Also für n größer gleich 1 identifizieren wir s mit seiner stetigen Fortsetzung die auch im linken Randpunkt definiert ist. Also mit diesem linken Randpunkt haben wir formal nur Definitionsprobleme, wenn wir vom Grad 0 sind. Ja, dann können wir uns angucken, also das sind Funktionen, das wäre eine Funktionenklasse, in der könnte ich wahrscheinlich vernünftig interpolieren. Also mit Grad 1, also Grad 0 ist unmittelbar klar, kann ich interpolieren, alle bis auf einen Punkt. Das ist halt dann eben ein Punkt, muss ich weglassen, den linken Randpunkt nehmen wir hier immer als Konvention, dass ich den weglasse. Und dann kann ich die anderen Punkte wunderbar dadurch erreichen, dass ich einfach den Wert in den Punkt nehme und stückweise konstant. Das würde die Interpolationsaufgabe lösen, bis auf den einen Punkt x0. Grad 1 würde wunderbar die Interpolationsaufgabe lösen und wäre ja sogar halbwegs kanonisch, das nämlich einfach mit geraden Stücken zu verbinden. Grad 2 könnte man nehmen, Grad 3 noch höher könnte man nehmen. Ab Grad 3 wird das Ganze dann auch noch schön aussehen für das Auge. Die Frage ist, ja, was sind das? Also was haben die für Eigenschaften, diese Funktionen? Das Erste, was wir uns überlegen können, wenn wir dem Raum der Splines einen Namen geben, also Sn Delta sei die Menge aller Splines vom Grad n über den Gitter Delta. Dann ist das Erste, was man sich überlegen kann, dass das Ding offensichtlich ein Vektorraum ist. Denn wenn Sie zwei solche Dinger addieren, dann kommt wieder so ein Ding raus. Oder in der Definition, wenn Sie zwei Dinger, ich bleibe beim Ding, also zwei solche Splines addieren, die sind jeweils stückweise auf jedem Stück ein Polynom vom Grad n. Wenn Sie zwei von den Dingern addieren, dann haben Sie also zwei Polynome vom Grad n addiert. Auf jedem Stück bleibt ein Polynom vom Grad n. Und die Summe und skalare Vielfache von cn-1-Funktion bleibt ebenfalls eine cn-1-Funktion. Das heißt, Summen und skalare Vielfache von Splines vom Grad n bleiben Splines vom Grad n. Also klar, Sn Delta ist ein Vektorraum. Außerdem klar, einfach nur ein Polynom zu nehmen, könnten Sie auch. Denn ein Grad 1, wenn die Punkte hier alle auf einer Linie liegen würden, dann hätten Sie ja eine Linie, die durchgeht. Also ein Polynom vom Grad 1 ist auch ein stückweise ein Polynom vom Grad 1 und es ist c unendlich, damit insbesondere also stetig, c0. Entsprechend ein Polynom vom Grad 2 ist, was insgesamt ein Polynom vom Grad 2 ist, ist stückweise ein Polynom vom Grad 2 und ist insgesamt c1, weil es sogar c unendlich ist. Also dieser Raum, den wir hier haben, der ist ein bisschen größer als der Polynomraum. Also Pn ist eine Teilmenge von Sn Delta. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist immer noch irgendwo ähnliche Ideen wie bei der Polynominterpolation, aber wir haben einen etwas größeren Vektorraum gefunden, der immer noch einfach genug ist, um mit dem ja praktisch zu rechnen, in dem aber ein bisschen mehr Funktionen drin sind, als einfach nur die Polynome drin sind. Ja, und wenn es ein Vektorraum ist, dann kann man natürlich wunderbar von Basis und Dimension sprechen und Basis und Dimension hat dann den ganz praktischen Nutzen, dass er uns sagt, wie viele Freiheitsgrade haben wir denn dabei. Also Grad 0 und Grad 1 sehen wir es direkt, schreiben wir auch gleich noch auf. Bei Grad 0 habe ich offensichtlich, wenn ich so ein Ding habe, mit einem Gitter mit m plus 1 Punkten, dann habe ich offensichtlich gerade m Freiheitsgrade. Ich kann nämlich ab dem Punkt x1 kann ich sagen, in welche Höhe lege ich das, welche Höhe lege ich das, was bei x2 ankommt, bis zu dem, wo ich bei xm ankomme. Das heißt, hier habe ich offensichtlich m Freiheitsgrade. Bei den Dingern vom Grad 1 habe ich m plus 1 Freiheitsgrade, denn ich habe also zeichnerisch offensichtlich eine eindeutige Funktion, die hier durch vorgegebene Punkte durchgeht. Das heißt, wenn ich mir sage, wie hoch sollen meine Punkte x0 bis xm, bis xm liegen, dann ist dadurch dieser lineare Spline eindeutig festgelegt. Ja, wie ist das hier mit Grad 2 und Grad 3? Da habe ich wahrscheinlich mehr Freiheitsgrade. Die Frage ist, wie viel mehr kriege ich? Ist das einfach so einfach, dass ich hier irgendwie von Grad 0 auf Grad 1 einen Freiheitsgrad dazu kriege? Kriege ich dann auf Grad 2 nochmal einen dazu, auf Grad 3 nochmal einen dazu? Oder habe ich dann noch viel, viel mehr Freiheitsgrade? Das wäre dann die Frage, wie eindeutig wird meine Interpolationsaufgabe, wenn ich will, dass die Dinger durch vorgegebene Punkte durchgehen. Überlegen wir uns das erstmal für Grad 0 und Grad 1. Also Beispiel 5, 2. Teil A. Unser Raum S0 Delta ist ja gerade dann der Raum, links haben wir noch das Bild, aller stückweise konstanten Funktionen, stückweise Polynome vom Grad 0 und keine zusätzliche Stetigkeitsbedingung, also Raum aller stückweisen konstanten Funktionen. Und wie kann ich die schreiben? Na, da habe ich natürlich sofort eine Basisdarstellung. Ich kann mir so eine Funktion hier ja immer leicht zusammensetzen als charakteristische Funktion vom ersten Intervall mal Wert, den es eben da haben soll, dann charakteristische Funktion vom zweiten Intervall mal Wert, den es da haben soll. Also ich habe sofort eine kanonische Basisdarstellung. S von x ist die Summe i gleich 1 bis m yi. Chi von x, chi i von x und chi i von x soll sein die charakteristische Funktion vom Intervall xi minus 1 ohne den linken Randpunkt bis xi mit dem rechten Randpunkt. Die Notation kennen Sie sicherlich, also die Funktion, die gleich 1 ist, wenn der Punkt, den ich einsetze, im Intervall ist und ansonsten gleich 0 ist. Von x dazu schreiben, dann ist das also gleich 1. Für x in xi minus 1 xi und 0 ansonsten. Also auf die Art und Weise können wir wunderbar unsere stückweisen Konstanten Splines zusammenbasteln und mit der Darstellung haben wir auch direkt die Lösung der Interpolationsaufgabe. Denn klar, klein s von xi ist mit dieser Definition einfach gleich yi für alle i gleich 1 bis m. Das heißt, s erfüllt die Interpolationsaufgabe für y1 bis ym. Also mit dem kleinen Manko, dass es eben im linken Randpunkt nicht die Interpolationsaufgabe erfüllt, ist es ansonsten gerade die Lösung der Interpolationsaufgabe. Und wir haben gerade m Freiheitsgrade, also offensichtlich folgt hieraus außerdem, dass die Dimension von S0 Delta gleich m ist. Also klar, jedes Ding kann ich so schreiben und die Chi i's sind linear unabhängig. Wenn Sie eine Linearkombination haben von charakteristischen Funktionen in verschiedenen Intervallen und insgesamt kommt 0 raus, muss es auf jedem Intervall gleich 0 gewesen sein. Das heißt, die Dinger sind linear unabhängig. Ich kann mir jede stückweise konstante Funktion so erzeugen. Das heißt, ich habe hier gerade m-Basisfunktionen, also Dimension S0 Delta ist gleich m. Und die Chi-I-Funktion i gleich 1 bis m ist eine Basis. Von S0 Delta. Also damit könnten wir uns alle stückweisen konstanten Funktionen erfüllen oder zusammenbasteln. Ja, machen wir es noch für stückweise lineare. Auch die sind ja sehr kanonisch. Also die erste Möglichkeit, womit wir gestartet sind, ganz am Anfang in der Vorlesung, war ja gerade die Trapezregel zum Integrieren. Da haben wir gesagt, wie integrieren wir? Wie kriegen wir die Fläche raus unter einer Funktion? Das Einfachste ist, wir plotten das Ding und schneiden es aus. Und wenn Sie das im Computer simulieren würden, heißt plotten, dass Sie an endlich vielen Punkten die Funktion auswerten, plotten und dann zum Beispiel durch gerade Linien verbinden, was dem entspricht, dass jemand mit der Schere gerade an der geraden Linie von Punkt zu Punkt schneidet. Also das wären gerade diese stückweisen linearen Funktionen oder Splines vom Grad 1. Also das heißt, S1 Delta, das ist der Raum aller stückweise linearen Funktionen. Und das liest man tatsächlich ganz oft so in der Literatur und auch mir wird es ganz oft so rausrutschen. Aber was wir typischerweise meinen, wenn immer jemand Ihnen sagt, dass er hat eine stückweise lineare Funktion, damit meint er typischerweise nicht nur, sie ist stückweise linear, sondern typischerweise meint man damit auch, sie ist außerdem stetig. Denn es macht nicht viel Sinn, die Funktion irgendwie linear gehen zu lassen und dann springen zu lassen zum nächsten Stück. Dann können Sie auch gleiche Konstanten nehmen dazwischen, weil dann haben Sie die Sprünge auch. Also schön an einem stückweise linear ist, dass Sie diese Stücke dann so machen können, dass sie nicht springen zwischen den einzelnen Punkten. Das heißt, typischerweise, wenn man stückweise lineare Funktionen sagt, meint man den Raum aller stetigen und stückweise linearen Funktionen. Das wären also gerade die Splines vom Grad 1. Und auch für die gibt es so eine wunderbare Basisdarstellung. Die könnte man sich nämlich überlegen, wenn Sie sich dann sagen, Lambda I, die stetige und stückweise lineare Funktion die erfüllen soll Lambda I von xj gleich Delta ij, also 1, wenn es gerade in dem i-Punkt und an allen anderen Punkten 0. Das Ding gibt es offensichtlich. Sie können sich zeichnerisch sofort hinmalen. Also Sie haben hier Ihren i-Punkt xi, hier ist xi minus 1. I plus 1 und die anderen Punkte entsprechend daneben müssen nicht äquidistant sein. Dann wäre das also gerade eine Funktion, die ist in xi gleich 1 und in den anderen Punkten gleich 0. Also hier ist die 1, in den anderen Punkten ist die 0 und dazwischen ist sie linear, jeweils auf jedem Stück linear. Das heißt, die ist dadurch schon eindeutig festgelegt, die muss so verlaufen. Dann geht sie hier hoch, dann geht sie hier runter und dann ist sie hier wieder bei 0. Und das heißt, was Sie hier haben, ist so ein Hut. Und deswegen nennt man diese Bezeichnung das Lambda, weil es eben gerade diese Hutform hat. Und man nennt das Ding auch tatsächlich Hutfunktion. Weil Sie hier so einen kleinen Hut haben. Und entsprechend am linken und rechten Rand, dann haben Sie nur so einen halben Hut. Weil dann, wenn Sie hier losgehen würden beim Punkt x0, wäre Ihre Funktion entsprechend so, dass Sie, das wäre Lambda i. Und wenn dasselbe Bild noch Lambda 0 einmalen würden, dann würde das hier losgehen mit 1, dann runtergehen auf 0 und entsprechend auf 0 bleiben. Also das hier wäre Lambda 0, das wäre dann nur entsprechend der halbe Hut und hinten bei Lambda m auch nur ein halber Hut. Das Ding gibt es offensichtlich, wir werden es nicht brauchen, deswegen spare ich mir das, Ihnen die Funktionsvorschrift dazu hinzuschreiben. Das kriegen Sie alle leicht selber hin, sich das Ding einfach abschnittsweise zu definieren. Das Ding ist gleich 0 auf all diesen Teilintervallen, dann auf diesem Teilintervall hier x-1 bis xi. Müssen Sie es so machen, dass es in xi-1 gleich 0 ist, also Sie starten mit x- xi-1 und dann teilen Sie das Ganze durch xi-xi-1, dann ist es nämlich gerade hier bei 0 losgegangen und hier ist es bei 1. Also die Funktion ist auf diesem Abschnitt ist die x-xi-1 durch xi-xi-1 und entsprechend das Analoge hier drüben bei xi und xi plus 1, also die ist x minus xi plus 1, dann ist sie nämlich hier 0 und dann geteilt durch xi minus xi plus 1, dann ist sie nämlich an der ersten Stelle gleich 1. Auf die Art und Weise haben Sie sich das Ding abschnittsweise definiert und damit gibt es diese Funktion also. Ja, und mit diesen Funktionen kann man sich dann jeden Spline vom Grad 1 offensichtlich leicht zusammensetzen. Denn alles, was ich machen muss, ist, ich nehme diese Hutfunktion mal so oft, wie ich, also so hoch, wie der Punkt liegen soll, und addiere die Dinge einfach auf. Weil damit kann ich mir an einem Punkt von dieser Funktion, also wenn ich die Dinge aufaddiere, bleibe ich den Spline vom Grad 1 und ich versetze mir jeweils nur einen Punkt. Das heißt, ich kann mir damit jeden Punkt dahin setzen, wo ich ihn gern hätte. Also mit diesen Dingern gilt, damit ist für jedes S in S1 Delta klein s von x einfach die Summe i gleich 0 bis m irgendwelche Werte yi mal i to root Funktion von x und es gilt S von xi ist gerade xj, dann ist es leichter mit der Summe, wäre also gerade diese Summe hier mit Lambda i von xj, gibt Delta ij, bleibt also gerade das yj übrig, Sxj gleich yj. Also auf die Art und Weise kriegen Sie sich ganz einfach jeden linearen Spline konstruiert. Und auch da gilt, ja, also Sie kriegen jeden linearen Spline auf die Art und Weise offensichtlich konstruiert, denn Sie kriegen ihn durch alle Punkte hindurch. Wir werden es auch gleich nochmal rigoros beweisen. Und was Sie ebenfalls sofort sehen und mir sofort glauben werden, ist, dass diese Hutfunktionen alle linear unabhängig sind. Und wenn Sie eine Summe von diesen Hutfunktionen haben, dieses insgesamt 0, heißt das, jeder Punkt ist auf 0. Und das heißt aber, dieser Punkt ist aber nur von der einen Hutfunktion bewegt worden. Das heißt, Sie sind entsprechend, ja, wenn hier überall gleich 0 rauskommen muss, dann heißt das, Sie haben hier oben alle Ys gleich 0 gehabt. Also auch hier klar bzw. leicht nachzurechnen, und das wird gleich noch aus dem nächsten Beweis folgen. Die Lambda Is sind alle linear unabhängig. Also das heißt, die Dimension S1, Delta, die ist gerade m plus 1 und die Hutfunktion Lambda 0, Lambda 1 bis Lambda m, das ist eine Basis von S1 Delta. Ja, also jetzt könnte man, jetzt wissen wir also für die stückweisen Konstanten, die stückweise Linearen, die haben auch schon eine Anwendung, aber die sind natürlich so trivial, dass man für die nicht einen eigenen Begriff wie Splines sich ausdenken würde. Also die, mit Grad 0 kriegen wir das wunderbar hin, kriegen alle Punkte bis auf einen interpoliert, mit Grad 1 kriegen wir es noch besser hin, wir kriegen tatsächlich genau alle Punkte interpoliert. Und jetzt können, das heißt, bei dem einen Stelle hatten wir m Freiheitsgrade, das reicht nicht für unsere m plus 1 Forderungen von Punkten, durch die es gehen soll. Beim nächsten haben wir m plus 1 Freiheitsgrade, das geht also genau aus mit unseren m plus 1 ja, Bedingungen, Interpolationsbedingungen. Die Frage ist, was ist mit Grad 2 und vor allen Dingen, was ist mit Grad 3, weil Grad 3 ist das, was schön aussieht für die Praxis. C2, schön, also dass die Krümmung noch stetig ist, ist typischerweise das, was man gerne hätte. Da hätten Sie viel Flexibilität mit dem stückweise Polynom von Grad 3, insgesamt C2, das ist das, was wir gerne hätten. Jetzt könnten wir mal mutig annehmen, wenn wir bei Grad 0 Dimension m haben, bei Grad 1 Dimension m plus 1, dann haben wir vielleicht bei Grad 2 Dimension m plus 2, bei Grad 3 Dimension m plus 3 und so weiter. Und haben wir das tatsächlich? Ja, das haben wir, Lemma 5, 3. Die Dimension von Sn Delta, die ist gleich n plus m. Also das heißt, unsere Anzahl der Freiheitsgrade, die wir haben, insbesondere denken Sie an so ein Spline von Grad 3, den wir gerne hätten. Ich male Ihnen doch mal einen hin, damit wir, dann habe ich was, worauf ich zeigen kann. Also so ein Spline von Grad 3, der sieht schon typischerweise genau so aus, wie Sie das mit der bloßen Hand verbinden würden. Der ist dann stückweise ein Polynom vom Grad 3. Sie haben keinen Grund, zwischen zwei Punkten da irgendwelche wilderen Oszillationen einzufügen. Und Sie haben insgesamt ja, eine Krümmung, die nicht springt. Und wir werden noch sehen, dieses Spline vom Grad 3 ist unter gewissen Zusatzbedingungen auch wirklich gerade das, was hier die Krümmung insgesamt minimiert. Also das Spline von Grad 3 ist das, was Punkte auf eine natürliche Art und Weise verbindet. Und wenn wir den Satz, den ich gerade angeschrieben habe, bewiesen haben, dann wissen wir, so ein Spline von Grad 3, der sehr natürlich aussieht, der hätte gerade so viel Freiheitsgrade wie Anzahl der Punkte plus 2. Das heißt, den könnten wir gerade so legen, dass die Anzahl die Interpolationsbedingungen erfüllt sind, plus nochmal 2 mehr erfüllt sind. Wir haben ja m plus 1 Punkte, bei einem Spline von Grad 3 kommen entsprechend Dimension m plus 3 raus, gibt noch 2 Zusatzbedingungen. Das heißt, wir können das Ding so einstellen, dass er durch die m plus 1 Punkte geht und dann haben wir noch 2 Freiheitsgrade mehr, wo wir uns überlegen müssten, wie stellen wir diese anderen beiden Freiheitsgrade noch mit ein. Beweisen wir das Ganze. Nun, der Trick, wie sich das am einfachsten beweisen lässt, ist uns zu überlegen, was hier noch ein bisschen mehr gilt, das ist nicht nur Sn Delta ein Vektorraum, enthält die Polynome und wir wissen die Dimension von den Dingern von Grad 0 und mit ein bisschen Handwaving auch von Grad 1, sondern wir haben auch den netten Zusammenhang zwischen den Dingern, wenn Sie nun Spline ableiten. Dann haben Sie ein Polynom von einem gewissen Grad, was Sie ableiten auf jedem Stück, haben Sie dann einen Grad weniger und Sie haben eine Funktion, die insgesamt eine gewisse Glattheit hat. Wenn Sie die ableiten, haben Sie insgesamt eins weniger an Glattheit. Also klar, wenn Sie einen Spline haben, S mit Grad n plus 1, also auf demselben Gitter, aber etwas mehr Grad, also einen etwas höheren Polynomgrad auf jedem Stück und insgesamt eine Cn-Funktion, stückweise ein Polynom von Grad n plus 1 und Sie leiten das Ding ab, dann ist die Ableitung stückweise ein Polynom vom Grad n, weil sie Polynom vom Grad n plus 1 abgeleitet haben auf demselben Gitter. Und insgesamt ist es etwas, was eine Stetigkeit hat von cn minus 1, weil es Ableitung ist von etwas, was eine cn-Funktion war. Das heißt, in die Richtung gilt die Sache immer eine Ableitung von einem Spline höheren Grades. Es gibt gerade einen Spline niedrigeren Grades. Das ist natürlich super für Beweise, weil dann können Sie zwischen den einzelnen Spline-Räumen hin und her springen. Es gilt sogar noch mehr, es gilt nämlich offensichtlich auch die Umkehrung. Wenn Sie irgendeinen Spline haben vom Grad n und Sie haben eine Stammfunktion dazu, also irgendeine Funktion, deren Ableitung Ihr Spline ist, dann heißt das, Sie haben eine Funktion, deren Ableitung stückweise Ihr Polynom vom Grad n ist. Die einzige Funktion, deren Ableitung ein Polynom vom Grad n ist, ist ein Polynom vom Grad n plus 1. Das heißt, das Ding muss ein Polynom vom Grad n plus 1 sein auf jedem Stück. Und Sie wissen, wenn die Ableitung eine cn minus 1 Funktion ist, dann heißt das, die Funktion selber war eine cn Funktion. Das heißt, wir können hin und her springen mit Ableiten und Stammfunktionen zwischen Splines verschiedenem Grad. Und deswegen ist der Ansatz relativ simpel. Wir wissen, wie es bei n gleich 0 aussieht. Also wir können jetzt probieren, mit Induktion da dran zu gehen. Wir kennen die Eigenschaften bei n gleich 0 und jetzt hangeln wir uns eben entsprechend hoch bis zu dem Grad, wo wir gerne sein möchten. Klar, deshalb machen wir Beweis über n in n0. Und für n gleich 0 wissen wir das schon, Beispiel 5,2, die Dimension von S0-Delta, die war ja gerade gleich m. Ja, der weitere Beweis wird einfach gehen. Wir machen eine Induktion über n. Also wenn wir schon wissen, dass unsere Dimension bei Sn-Delta gleich n plus m ist, dann haben wir jetzt ein Spline vom Grad n plus 1, dann wissen wir, wenn wir das Ding ableiten, ist er in Sn-Delta drin. Wenn er in Sn-Delta drin ist, dann gibt es n plus m Basisfunktionen, aus denen wir den zusammensetzen können. Und dann kriegen wir unseren ursprünglichen Spline dadurch, wenn wir die Ableitung zusammensetzen können aus n plus m Basisfunktionen, dann kriegen wir eine Basis für unseren Raum mit Grad 1 mehr, gerade als Stammfunktion der Basisfunktion von dem 1 weniger. Dann haben wir die Dinge alle hochintegriert und dann taucht bei der Hochintegration noch ein Plus, eine Konstante auf. Das gibt uns gerade einen Freiheitsgrad mehr. Also von daher passt das alles anschaulich. Machen wir das Ganze noch rigoros. Also wie kommen wir von n auf n plus 1. Angenommen, wir haben schon bewiesen, dass die Dimension von Sn Delta gleich n plus m ist. Alles mit festen Gitter Delta, mit fester Anzahl von Punkten m plus 1. Nun, dann weiß ich, das Ding hat eine Basis. Nennen wir die S1 bis Sm plus n. Das seien Funktionen aus n-Delta, Splines von Grad n, die eine Basis bilden von sn-Delta. Wenn ich jetzt irgendwas habe in sn plus 1-Delta, dann muss ich das Ding nur ableiten, um es in sn-Delta zu kriegen. Dann kann ich es aus den Funktionen zusammensetzen. Entsprechend, wenn ich eine Basis suche von sn plus 1-Delta, bietet es sich an, ich nehme die Stammfunktion von den Dingern, weil wenn ich die Dinger ableite, dann bin ich hier und dann habe ich irgendwas muss ich noch machen mit der Konstante, die beim Stammfunktion bilden übrig bleibt, aber das wird mir wahrscheinlich eine Basis geben von Sn plus 1 Delta. Also sein S1 Schlange, S2 Schlange und so weiter bis Sm plus n Schlange das sein Stammfunktionen von S1 bis Sn plus m. Irgendwelche Stammfunktionen, also wie die Konstante da gewählt ist, ist egal. Sie können die zum Beispiel einfach durch Integral über S1 ab dem linken Randpunkt, dann sind die alle gleich 0 im linken Randpunkt nehmen. Ja, egal was Sie nehmen als Stammfunktion, Sie wissen, wir haben es gerade uns überlegt, wenn die Dinge abgeleitet sind, Sn-Delta-Splines, also sind die Dinger selber Sn plus 1 Delta-Splines. Also hieraus folgt S1-Schlange bis Sm plus n-Schlange, das sind Sn plus 1 Delta-Splines. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben als Stammfunktion wirklich immer die genommen, die im linken Randpunkt gleich 0 sind. Dann haben Sie hier also diese n plus n Funktion und können Sie damit dann alles zusammensetzen in dem Raum Sn plus 1? Naja, wahrscheinlich nicht, weil in dem Raum Sn plus 1 Delta könnte ja was sein, was im linken Randpunkt nicht den richtigen Wert hat. Aber mehr brauchen Sie nicht, als noch einen Freiheitsgrad dazu zu packen, denn wenn Sie zu diesen Dingern hier noch die konstante Funktion dazu nehmen, dann werden wir sehen, das ist tatsächlich dann eine Basis von Sn plus 1 Delta. Also wir werden zeigen, dass die 1, also mit der 1 soll einfach gemeint sein, die 1-Funktion, die Funktion, die alles auf die 1 abbildet, bis S1 und dann die Stammfunktion von ihrer Basis von Sn Delta, dieses Ding hier, das ist, ja, sind offensichtlich alles Funktionen in Sn plus 1 Delta, über die hinteren haben wir uns schon überlegt, die 1-Funktion ist stückweise ein Polynom von jedem Grad, ist stückweise konstant und insgesamt so und auch noch so zäh unendlich, wie Sie es haben möchten. Das heißt, das liegt in dem Raum Sn plus 1 Delta und wir werden zeigen, das ist sogar eine Basis von Sn plus 1 Delta. Also was müssen wir dafür zeigen? Erzeugenden System und lineare Unabhängigkeit. Erzeugenden System. Wir müssen zeigen, angenommen wir haben irgendein S in Sn plus 1 Delta, dass sich dieses S dann schreiben lässt als Linearkombination von diesen Basisfunktionen. Nun, wie machen wir das? Wir wissen, die Ableitung von diesen Dingern hier, das sind, ist eine Basis von den Splines mit einem Grad weniger. Also wir bringen das Ding erstmal in Sn Delta, indem wir es ableiten. Sei S in Sn plus 1 Delta, dann ist S' in Sn Delta. Das heißt also, S' liegt in dem Raum, von dem das S1 bis Sn plus n eine Basis war. Also das bedeutet, es existieren Konstanten Lambda 1 bis Lambda m plus n, so dass sich das S' schreiben lässt als Linearkombination Lambda i Si, und damit wir uns vor Augen halten, was Funktionen sind, was nicht, schreibe ich das von x mit dazu, i gleich 1 bis m plus n. Also das soll gelten als Funktion, das heißt, das gilt dann für alle x in AB. Und beachten Sie diese beiden Schreibweisen, die wir da nehmen können. Also wir könnten das Ganze schreiben ohne x, dann wäre diese Funktion, dann wäre das eine Gleichheit in dem Funktionenraum, dann wäre also diese Funktion gleich die Summe von Konstanten mal jenen Funktionen, dann wären die als Funktionen gleich oder als Funktionen gleich bedeutet, für alle x, die wir einsetzen können, ist das Ganze ausgewertet das Gleiche. Also unser S', unsere Ableitung von dem Spline, mit dem wir gestartet sind, können wir zusammensetzen aus den Funktionen, die eine Basis von dem Sn-Delta gegeben haben. Naja, damit können wir unser S aber natürlich schreiben als die Stammfunktion hiervon plus noch irgendwie die Konstante mit drauf mit verwurstelt. Also das heißt, wenn wir uns jetzt angucken, S von x minus dieser Geschichte hier, Summe i gleich 1 bis m plus n, Lambda i, und die Stammfunktion Si-Schlange von x, dann ist das etwas, wenn Sie diesen Ausdruck hier ableiten, haben Sie hier S' und hier die ganzen Si-Schlangen abgeleitet, gaben waren gerade die SIs. Das heißt, dann steht hier gerade S' minus diese Summe. Das heißt, diese Geschichte hier ist etwas, was Ableitung gleich 0 hat. Also diese Geschichte hier hat Ableitung gleich 0. Und Ableitung gleich 0 heißt, das ist eine Konstante. Das heißt also, S von x minus Summe i gleich 1 bis m plus n Lambda i Si Schlange von x ist gleich konstant. Und ist gleich konstant bedeutet, es existiert eine Konstante, nehmen wir die Lambda in R, so dass dieser Ausdruck hier gleich Lambda ist für alle x in AB. Naja, das heißt aber ja nichts anderes, als dass das S gleich ist. Summe i gleich 1 bis m plus n Lambda i Si plus Lambda mal die 1-Funktion. Und damit haben wir gezeigt, dass die Si's, die m plus 1 Si's, Schlange, Entschuldigung, hier haben wir noch Schlange drin, dass die m plus n Si Schlanges zusammen mit der 1-Funktion, dass das ein erzeugendes System ist von unserem Raum S n plus 1, Delta. Ja, die Frage ist noch, warum gilt lineare Unabhängigkeit? Es könnte ja sein, dass das Zeug durch Stammfunktionen bilden jetzt nicht mehr linear unabhängig ist, oder es könnte sein, dass die nicht linear unabhängig zur 1-Funktion sind. Also überlegen wir uns das auch noch und führen den Beweis wirklich so wie in der linearen Algebra. Also angenommen, wir hätten hier so eine Summe von diesen Dingern mit irgendwelchen Vorkoeffizienten und die Summe irgendeiner Linearkombination von diesen Dingern wäre gleich 0. Also sei, nehmen wir das wieder, Lambda mal der 1-Funktion plus eine Summe von irgendwelchen Lambda i's mal si Schlanges. I gleich 1 bis m plus n, also eine Linearkombination von Elementen, von denen wir zeigen wollen, die sind eine Basis. Angenommen, das wäre gleich der Nullfunktion mit irgendwelchen Konstanten Lambda, Lambda i in R. Wir müssen zeigen für die lineare Unabhängigkeit, dass das nur die triviale Linearkombination sein kann. Wir müssen zeigen, Lambda ist gleich 0 und alle Lambda i's sind gleich 0. Wie machen wir das? Naja, wir wissen, die SI-Schlange sind entstanden aus einer Basis und dann Stammfunktion bilden. Machen wir das rückgängig und nehmen die Ableitung davon. Wenn dieses Ding hier die Nullfunktion ist, und beachten Sie wieder, ich könnte hier auch einen von x dahinter schreiben und hier einen von x dahinter schreiben, dann wäre das gleich 0 für alle x in AB, oder ich sage gleich Gleichheit im Funktionensinne, die 1-Funktion mal irgendeiner Konstante plus diese anderen Funktionen mal irgendwelchen Konstanten ist gleich der Nullfunktion. Die Dinger kann ich alle ableiten. Das heißt, ich habe hier die Nullfunktion, die kann ich ableiten. Das heißt, ich kann den ganzen Ausdruck ableiten und die Nullfunktion abgeleitet bleibt immer noch die Nullfunktion. Also hieraus folgt, dass die Ableitung hiervon auch die Nullfunktion ist. Und die Ableitung von der 1-Funktion ist einfach gleich 0. Das heißt, die Ableitung hiervon wäre gleich die Summe i gleich 1 bis m plus n Lambda i Si ist gleich der Nullfunktion, weil die SI-Schlange waren Stammfunktionen von den SIs, abgeleitet sind also gleich die SIs und Lambda i sind nur Skalare, 1-Funktion abgeleitet gibt 0. Das heißt, hier würde stehen eine Linearkombination von den SIs, von denen ich weiß, die sind eine Basis, von SN Delta. Das heißt, bei denen weiß ich, die SIs sind eine Basis, also linear unabhängig. Das heißt, wenn bei denen eine Linearkombination gleich 0 ergibt, muss es die triviale Linearkombination sein. Das heißt, hieraus folgt Lambda 1 bis Lambda m plus n. Die müssen alle gleich 0 gewesen sein. Naja, und damit bin ich aber fertig. Dann weiß ich, dass diese Geschichte hier, dass die alle gleich 0 sind. Die Lambda i's sind gleich 0. Und damit folgt dann aber das Einzige, was übrig bleibt, nämlich dass Lambda mal der 1-Funktion gleich sein muss der 0-Funktion. Und das heißt, das letzte Lambda muss auch gleich 0 gewesen sein, denn Sie können die 1-Funktion nicht mit irgendwas multiplizieren und dann die 0-Funktion rausbekommen, es sei denn, Sie multiplizieren die mit 0. Und das heißt, in dieser Linearkombination, wenn diese Linearkombination aus n plus 1 Elementen, wenn die insgesamt gleich 0 ist, dann heißt das, dass jeder einzelne Summand gleich 0 gewesen sein muss. Also lineare Unabhängigkeit haben wir, erzeugende System haben wir, damit gezeigt, das Ding ist eine Basis. Und da wir die Basis haben, die hat n plus 1 Elemente, heißt das also, damit gezeigt, das Zeugs ist eine Basis und damit ist die Dimension von S, m, warum schreiben wir das, S, n plus 1, Delta, die ist also gleich m plus n plus 1. Und dann mit Induktion haben wir es entsprechend für alle. Das heißt, insbesondere die, die uns am meisten interessieren und die wir dann nach der Pause auch behandeln werden, nämlich die kubischen Splines, die vom Grad 3, die wir deswegen nehmen, weil es insgesamt eine C2-Funktion ist, die schön glatt aussieht, die hat also gerade m plus n plus, also n wäre 3 gleich, Entschuldigung, n wäre dann gleich 3, mit Sn Delta hat m plus n, das heißt, die hätte gerade m plus 3 Freiheitsgrade. Also m plus 1 Punkte haben wir, plus nochmal 2 extra Freiheitsgrade, darüber werden wir uns Gedanken machen müssen. Vorher machen wir 10 Minuten Pause und um 22 dann bitte weiter. Ja, also wir haben die ganze Zeit schon mitschwingen lassen, dass wir diese Splines hauptsächlich deswegen einführen, um kubische Splines anzugeben. Kubische Splines sind C2, sehen damit fürs Auge natürlich aus und ich habe Ihnen auch schon angekündigt, mit den kubischen Splines werden wir überraschend analytisch die Frage lösen können, wenn Sie Punkte auf eine Art und Weise verbinden, die auf eine gewisse Art und Weise die minimale Krümmung hat, nämlich gerade so, wie physikalisch der Krümmungsenergie entsprechen würde, dann ist das, was da rauskommt, gerade der kubische Spline. Das heißt, wenn Sie sich die Punkte vorstellen als Nägel in der Wand, wo Sie eine Latte durchspannen und die Latte sich einfach ja, so biegt, wie sie eben gerade minimal gebogen sein möchte und trotzdem durch die Punkte durchgehen muss, dann ist das, was da rauskommt, gerade der kubische Spline. Und das ist natürlich, entspricht natürlich sehr, sehr gut dem, was wir gerne hätten. Also wenn Sie typischerweise, wenn Sie Ihnen Punkte geben und jeder von Ihnen verbindet die Punkte einfach so, wie er es natürlich findet, dann kommt da typischerweise bei jedem von Ihnen gerade dieser kubische Spline bei raus, weil sie das so verbinden würde, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren das mit dem Auto ab, dann würden Sie dabei gerade so das Ganze so verbinden, dass Sie möglichst wenig lenken müssten dabei. Das heißt, das ist eine sehr natürliche Sache in der Computergrafik, in der Robotersteuerung. Wenn Sie gewisse Punkte abfahren möchten, dann machen Sie das auf die Art und Weise, dass Ihre Krümmung möglichst minimiert wird, um da möglichst wenig Lenk- und Steuerbewegungen zu haben. Wie kriegen wir die Dinger gebastelt in der Praxis? Also wie können wir so einen kubischen Spline wirklich ausrechnen? Bei den konstanten und bei den linearen Splines war das natürlich ganz einfach. Da konnten wir das direkt aus den Punkten ablesen, durch die er durchgehen sollte. Bei den kubischen Splines sieht das erstmal ein Stück weit komplizierter aus. Also wir könnten das Ganze erstmal abstrakt uns überlegen. Abstrakt wissen wir, unsere Dimension von S3 Delta, also die kubischen Splines auf einem Gitter Delta, die wäre ja gerade m plus 3, das heißt, Sie haben m plus 3 Freiheitsgrade. Wenn wir eine Basis kennen würden von dem Raum, gäbe es noch m plus 3 Koeffizienten, die wir da vorschreiben könnten. Und diese m plus 3 Koeffizienten müssten wir so festlegen, dass die m plus 1 Interpolationsbedingungen erfüllt sind. Also das haben wir. Wir haben m plus 1 Interpolationsbedingungen. Wenn wir wollen, dass unser Spline S in irgendwelchen Punkten x, y gleich irgendwelche vorgeschriebenen Werte y, y annimmt, dann sind das also m plus 1 Bedingungen, die wir haben. M plus 1 lineare Gleichungen in einem m plus 3 dimensionalen Vektorraum sind lösbar und wir haben eine Lösung, einen ganzen Vektorraum von Lösungen der Dimension 2. Das heißt, wir haben hier noch zwei Parameter, die wir dadurch nicht festgelegt bekommen. Also wir haben hier noch zwei Freiheitsgrade übrig. Wir können noch zwei weitere lineare Bedingungen stellen, außer der Interpolationsbedingung. Damit hätten wir das Ganze also abstrakt in der Hand, aber das bringt uns natürlich für die praktische Konstruktion noch nicht so viel, weil wir die Basis nicht kennen. Gut, die könnten wir uns jetzt überlegen über Stammfunktionen von den Basis dieser Hutfunktion, indem Sie die Hutfunktion integrieren, die auf, dann haben Sie und dann das ergänzen das Ganze um die 1-Funktion, dann haben Sie eine Basis von S2 Delta, nehmen sich diese Funktion, integrieren das auf, nehmen nochmal die konstante Funktion dazu, dann haben Sie eine Basis von S3 Delta. Das ginge prinzipiell, dann könnten Sie entsprechend probieren, die Basiskoeffizienten da auszurechnen. Was Sie außerdem machen könnten, wäre uns zu überlegen, jedes, also jedes S, jeder kubische Spline wäre ja gerade auf so einem Intervall xi minus 1 bis xi. Sieht er ja gerade so aus, dass er ein Polynom vom Grad 3 ist, also irgendwie so ein ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Und auf jedem Intervall haben Sie entsprechend ein anderes Polynom, also ai, bi, ci, di auf jedem Intervall, i gleich 1 bis m. Das heißt, Sie hätten hier 4m Unbekannte. Wenn Sie das Ding wirklich hinschreiben wollen, dann müssten Sie all diese 4m-Koeffizienten kennen. Und dass das Ding wirklich ein Spline ist, heißt aber, das Ding muss noch stetig C1 und C2 sein. Das heißt, an allen Punkten, an allen inneren Punkten, wo ein Intervall ins nächste übergeht, haben Sie eine lineare Gleichung wegen der Stetigkeit. Also Sie wissen noch, S von xi, wenn Sie sich von der einen Seite nähern, von schreiben wir Plus, und S minus von xi, also das eine soll bedeuten, dass das x läuft von oben gegen xi. Ich schreibe Ihnen das auch mal so als ein x und dann so einen von oben kommenden Pfeil gegen xi. Und S minus xi soll sein, Limes x läuft von unten gegen xi von S von x. Hier S von x. Das gibt Ihnen also irgendeine Gleichung, wie an der Stelle gerade die DIs miteinander, das ist nicht so einfach, also wie diese Koeffizienten miteinander zu tun haben. Also Sie haben diesen Ausdruck hier für XI einmal mit XI eingesetzt und dann haben Sie den Ausdruck mit A, B, C und D mit I plus 1 eingesetzt und als X ebenfalls XI eingesetzt, gäbe Ihnen gerade die Stetigkeitsbedingung. Gäbe Ihnen also irgendwelche hässlichen Gleichungen, aber es wären lineare Gleichungen, die Sie hätten. Also das S hängt linear ab von diesen Koeffizienten und das, was hier steht, S an der einen Seite gleich S an der anderen Seite, ist auch eine lineare Gleichung. Das heißt, das würde geben M minus 1 lineare Gleichung, denn wir brauchen das nur an den inneren Gitterpunkten. Ganz links und ganz rechts haben wir keine solche Bedingung. M minus 1 lineare Gleichung, damit S in C0 ist. Ja, und dasselbe Spielchen haben wir entsprechend M minus 1 lineare Gleichung, damit S in C1 ist, heißt die Ableitung hiervon auf dem einen Intervall ausgewertet, auf dem anderen Intervall ausgewertet, an dem einen Punkt, wo die beiden Intervalle zusammenstoßen, muss das Gleiche rauskommen, gibt auch wieder an eben inneren Punkten eine Gleichung und M minus 1 lineare Gleichung, damit S in C2 ist und damit haben wir also schon mal, was haben wir dann insgesamt, 3M minus 3 lineare Gleichungen für 4m Unbekannte, damit es überhaupt ein kubischer Spline ist. Das passt zu dem, dass wir bewiesen haben, die Dimension ist m plus 3, weil das ist gerade das, was hier fehlt, um von 3m minus 3 auf 4m zu kommen. Das heißt, Sie haben noch m plus 3 Freiheitsgrade übrig, die noch nicht festgelegt sind durch diese Gleichung. M plus 1 entsprechende Interpolationsbedingungen sind auch linear. Das heißt, wir können noch zwei lineare Gleichungen, lineare Bedingungen können gestellt werden. Und grundsätzlich könnten wir damit den Spline dann auch ausrechnen. Sie setzen den einfach so an, stellen das große lineare Gleichungssystem auf und lösen das lineare Gleichungssystem. Haben wir lang genug gemacht in der Vorlesung. Was noch unklar ist, ob die Gleichung auch wirklich lösbar ist. Sind. Also an der Stelle hier taucht, hier haben wir tatsächlich auch die Lösbarkeit drin. Also müssten Sie sich überlegen, hier die m plus 3 Freiheitsgrade. Hier haben wir, ob diese m plus 1 Gleichung, die Sie hier haben, ob die auch alle linear unabhängig sind. Das sind die mit der Interpolationsbedingung. Also müssten uns überlegen, ob die Gleichungen, die Sie daran stellen, auch linear unabhängig sind. Wäre gerade die Frage, ob die Gleichungssysteme, die rauskommen, dann auch tatsächlich lösbar sind. Wir werden noch eine einfache konstruktive Art kennenlernen hier in der Vorlesung. Aber erstmal müssen wir uns überlegen, was machen wir mit den zwei Freiheitsgraden, die wir noch haben. Also ein kubischer Spline ist noch nicht eindeutig festgelegt, dadurch, dass er durch irgendwelche Punkte durchgeht, sondern Sie können noch zwei Bedingungen mehr an diesen kubischen Spline stellen. Und da hat man verschiedene Möglichkeiten. Definition 5.4. Ein kubischer Spline, der unsere Interpolationsaufgabe schon mal erfüllt. Also wir haben so einen kubischen Spline S in S Delta, 3, so hatten wir es mal geschrieben bisher in der Vorlesung, sorry. Delta, 3, erst das Gitter, dann der Grad. Die Interpolationsbedingung, also SXI gleich YI für alle I gleich 0 bis M, der geht durch die Punkte durch, wo wir ihn gerne durch hätten. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was wir mit den restlichen zwei Bedingungen machen, die alle irgendwo kanonisch sind. Die erste Möglichkeit wäre, okay, das Ding geht durch die M plus 1 Punkte durch, wo es durchgehen soll. Zwei Freiheitsgrade habe ich noch, durch die Punkte ist er überall durchgegangen, schreibe ich dann noch zwei Steigungen vor. Und sage, hier ist ein Punkt, da soll auch noch die Steigung übereinstimmen mit irgendetwas, was ich vorgebe. Und hier ist ein Punkt, wo die Steigung noch mit irgendetwas übereinstimmen soll. Und dann gibt es natürlich zwei Punkte, die sehr ausgezeichnet sind bei so einem Gitter. Und das ist der linke und rechte Randpunkt. Wenn Sie an die Latte denken, die Sie irgendwo einspannen, entspricht das dem, dass Sie am linken und rechten Randpunkt die Latte nicht nur durch diesen Punkt zwingen, sondern auch die Steigung der Latte vorgeben. Also Sie erzwingen, dass die Latte, die darf nicht irgendwie waagrecht losgehen, sondern Sie erzwingen, dass die zum Beispiel diagonal hochgeht. Also Sie geben auch noch die Richtung mit vor, wenn Sie sich das Ganze aufmalen würden. Angenommen, Sie hätten hier irgendwie kanonisch eine Latte durchgelegt, dann würde diese Latte wahrscheinlich anders aussehen, wenn Sie sie dazu gezwungen hätten, dass sie an der Stelle, jetzt habe ich schon was Schräges gemalt, gerade durchgehen würden. Also angenommen, Sie machen die Einspannung hier so, dass Sie hier so ein Kästchen hätten und dann muss die Latte hier also so rausgehen. Und hier machen wir das genauso, wir machen die hier auch so. Muss nicht gleich 0 sein, kann zum Beispiel auch so sein. Dann wäre die Latte also so, dass die hier so rausgehen muss, hier so rausgehen muss. Und dann könnten Sie sich vorstellen, wahrscheinlich kriegen Sie die trotzdem, wenn Sie die genug biegen, geht die trotzdem, kriegen Sie die trotzdem durch die beiden Punkte gezwungen. Die wäre jetzt also gezwungen, hier so hoch zu gehen, hier irgendwie runter zu gehen, hier so hoch zu gehen. Und dann taucht die da wieder rein. Aber die sähe wahrscheinlich anders aus, als wenn Sie die nicht gezwungen hätten an den Seiten. Also an der Stelle haben Sie zwei Freiheitsgrade, was Sie mit der Latte machen können. Sie können die Latte nämlich noch irgendwie an den linken und rechten Randpunkt auch noch anfangen zu drehen. Ja, wenn man das macht, dann sagt man, dass dieser kubische Spline ist vollständig interpolierend. Falls am linken und rechten Randpunkt, also SI von x0 gleich y0' und S von x0 und S von xn jeweils die Ableitung gleich irgendwelche vorgegebenen Werte y0' und ym' ist, also zu vorgegebenen Werten y0' und ym' ist. Also ähnlich wie wir das bei der Hermite-Interpolation gemacht haben, wir geben nicht nur Werte vor, durch die die Funktion durchgehen soll, sondern wir geben uns auch noch Steigungen durch. Ja, ich male Ihnen das hier vielleicht noch mal ein bisschen größer, so können Sie das wahrscheinlich kaum sehen. Was unterscheidet diese rote Linie, die ich gemalt hatte, von der weißen Linie, die hier irgendwie sich kanonisch ergeben würde? Also warum ist, wenn ich das Ding hier einzwingen würde, sodass es hier losgehen muss und hier entsprechend so ankommen muss, warum würde das so viel anders aussehen? Nun, weil die Latte sich gerne anders biegen würde. Und wie wird die sich gerne biegen? Naja, die hat keine bestimmte Präferenz dazu, in eine gewisse Richtung anzufangen. Wenn Sie die Punkte, durch die Sie die durchspannen, wenn Sie die anders hinsetzen würden, dann würde die Latte vielleicht auch so wie die rote Latte hier losgehen. Das heißt, die Latte hat erstmal keine Präferenz, in welche Richtung die losgeht. Was die Latte probiert, ist, die Krümmung zu minimieren, weil sobald das Ding gekrümmt ist, probiert sie es irgendwie wieder zurückzustellen mit irgendwelchen Biegekräften, die da wirken. Das heißt, die Latte probiert, die Krümmung möglichst gering zu halten und insbesondere bedeutet das, dass die im linken und im rechten Randpunkt, da möchte diese Latte möglichst keine Krümmung haben. Das heißt, wenn Sie das Ding einfach frei sich bewegen lassen, also frei rotieren lassen, einfach nur dafür sorgen, die Latte muss an dem Punkt da durchgehen, aber es ist egal, in welche Richtung, dann wird die Latte sich so einstellen und so werden Sie das wahrscheinlich auch malen, wenn Sie es per Hand gemalt hätten. Sie würden nicht mit irgendeiner Krümmung beginnen. Dieses mit irgendeiner Krümmung beginnen wird nur nötig, wenn ich dem Ding am Anfang eine Richtung vorgebe. Das heißt, eine sehr natürliche Bedingung an diese Latte, an diese Interpolationsaufgabe wäre zu sagen, Teil B, das Ding heißt vollständig interpolierender kubischer Spline, wenn ich links und rechts eine Anfangsrichtung, eine Ableitung mit vorgegeben habe. Das Ding heißt der natürliche kubische Spline, wenn ich links und rechts keine Krümmung habe. Also die zweite Ableitung in der Stelle x0 gleich 0 ist und die zweite Ableitung am rechten Randpunkt ebenfalls gleich 0 ist. In A sind das zwei lineare Bedingungen, reicht wahrscheinlich, um den Spline eindeutig festzulegen. In B sind es zwei Bedingungen, reichen wahrscheinlich, um das Ding eindeutig festzulegen. Das heißt, auch da haben wir eine gute Chance auf Eindeutigkeit, werden wir zeigen. Nun, was gibt es noch? Sie könnten sich auch überlegen, jetzt stellen Sie sich vor, das, was Sie da machen, das soll irgendein Roboter beschreiben, der durch eine Produktionshalle fährt. Dann fährt er normalerweise nicht morgens irgendwo los und kommt abends irgendwo an und dann wird er zurückgetragen an seine Anfangsstelle, damit er am nächsten Morgen wieder seinen Weg machen kann und zwischen irgendwelche Sachen hin und her tragen oder irgendwelche Werkstücke bearbeiten kann, sondern der wird wahrscheinlich irgendeine Art von periodische Bewegung ausführen. Das heißt, der soll nach einer gewissen Zeit, soll der wieder an einem Anfangspunkt angekommen sein. Das Ganze soll auch insgesamt eine vernünftige Bewegung geben. Das heißt, Sie möchten, dass wenn Sie die Funktion nehmen und Sie setzen die periodisch fort, dann soll das auch insgesamt eine C2-Funktion sein. Wenn Sie das hiermit zum Beispiel machen, dann ist die weiße Linie, die ich hier gemalt habe, die wird das wahrscheinlich nicht erfüllen, weil wenn ich die weiße Linie hier periodisch fortsetze, dann wird es also hier wieder losgehen und ich wäre entsprechend wird das Ganze immer weiterkommen. Das heißt, das, was die weiße Funktion nämlich nicht hat, ist, dass der Punkt, wo ich am Ende angekommen bin, der Punkt ist, wo ich am Anfang losgestartet bin. Wenn Sie sich das jetzt in Gedanken nach oben versetzen, also wenn der Punkt übereinstimmen würde, dann wäre es mit der Steigung selbstwahrscheinlich sogar ganz gut aus. Also die Steigung würde wahrscheinlich sogar übereinstimmen an der Stelle, aber eben der Wert selber nicht. Und deshalb Teil C, wir sagen, der kubische Spline, der heißt periodisch, falls, ja, was möchten wir alles? Wir möchten, dass der Anfangs- und der Endpunkt übereinstimmen. Aber der Anfangs- und also wir könnten jetzt als Bedingung nehmen, dass s von x0 gleich s von xm ist. Das wäre eine lineare Bedingung, die erfordern würde, dass das Ding an der Stelle endet, wo er begonnen hat. Aber eigentlich ist das keine Bedingung an den Spline, eigentlich ist das eine Bedingung an die Ys, die wir vorgeben. Weil wir haben ja schon vorgegeben, S von X0 soll Y0 sein, S von Xm soll Ym sein. Das heißt, die Punkte, die mir jemand vorgegeben hat, die Interpolationspunkte, die entscheiden, ob das Ding am Ende wieder an der Stelle ist, wo er am Anfang gestartet ist. Also die Bedingung noch zusätzlich vorzugeben, macht keinen Sinn, das schränkt einfach nur die Werte ein, die ich vorgeben darf. Also entweder gibt mir der Anwender das vor oder gibt es mir eben nicht vor. Aber was ich fordern kann, ist, dass die Ableitung übereinstimmen soll. Das heißt, dann geht das Ding in dieselbe Richtung, fährt der weiter, wie er es vorher hatte. Und das ist eine prima Sache, wenn Sie sich, können das eine ganz einfach aufs Mehrdimensionale erweitern, indem Sie sagen, Sie haben nicht nur eine Funktion, sondern Sie haben viele Funktionen. Das eine ist dann die X, die Y, die Z-Koordinate. Und dann haben Sie entsprechend, wenn Sie sich nur die X-Koordinate angucken von dem Roboter, dann wird er sich so bewegen, dass er insgesamt noch eine C1-Funktion ist, indem Sie hier eine lineare Gleichung noch zusätzlich gefordert haben. Wir können aber ja zwei lineare Gleichungen fordern, also nehmen wir zusätzlich noch und S2' von x0 gleich S2' von xm, dann ist das gerade äquivalent dazu, dass nicht nur die Funktion selber eine C2-Funktion ist, was sie ist bei dem kubischen Spline, sondern ihre periodische Fortsetzung wäre auch insgesamt eine C2-Funktion auf ganz R. Das heißt, der Roboter wird sich die ganze Zeit glatt bewegen, immer im Kreis laufen und sich dabei aber die ganze Zeit ja, krümmungsminimiert glatt bewegen von einer Position zur nächsten. Da möchte ich gerne mit Ihnen noch überlegen, wie wir diese Dinger vernünftig ausrechnen können. Also wie können wir dieses Splines jetzt vernünftig konstruieren? Der naive Ansatz, den hätten wir hier. Naive Ansatz wäre entweder Basis konstruieren aus Basis von den Hutfunktionen und dann aufintegrieren zweimal und zweimal Konstanten und Aufintegration von Konstanten dazu werfen. Über diesen Basisansatz, das könnte man machen. Man könnte es probieren über diese AIs, BIs, CIs. zu machen. Das zweite hätte den Vorteil, dass Sie den Spline dann wirklich kennen. Also dann könnten Sie im ersten Fall, würden Sie ihn auch irgendwie kennen als Linearkombination von Funktionen, die Sie kennen. Im zweiten Fall hätten Sie den Vorteil, Sie könnten den auch wirklich hinschreiben. Also auf jedem Intervall könnten Sie hinschreiben, das ist der Spline. Können Sie zum Beispiel mit ableiten, also numerisch differenzieren, haben wir gar nicht besprochen hier in der Vorlesung. Könnten Sie zum Beispiel dadurch, dass Sie sagen, Sie nehmen sich die Punkte, legen den kubischen Spline durch, nehmen die Ableitung des kubischen Splines an den Punkten als Approximation an die Ableitung. Sie könnten integrieren, indem Sie sagen, Sie nehmen sich diese Funktionen und integrieren das Ganze entsprechend auf. Also damit können Sie wunderbar analytisch rechnen. Was wir machen werden, ist so etwas Ähnliches wie der zweite Ansatz, nur wir werden noch so ein bisschen analytisch erstmal Unbekannte eliminieren. Also wir werden ja nicht mit diesen vollen 4m Unbekannten rechnen müssen, sondern uns reichen viel weniger Unbekannte. Wenn wir uns vorher noch zwei kleine analytische Vorbemerkungen machen, die erste kriegen wir heute noch fertig, Lemma 5.5a. Angenommen, wir haben einen Spline S in S-Delta 3, also wir haben einen kubischen Spline. Dann sind irgendwie die wichtigen Dinge von dem kubischen Spline natürlich die Punkte, durch die er durchgeht. Also erstmal S-Delta 3 heißt, irgendeiner kann vollständig interpolierend sein, kann natürlich sein, kann periodisch sein, kann aber auch nichts von allen drei sein. Also irgendein Ding, was stückweise Polynom ist vom K3 insgesamt C2. Dann nennen wir Si gleich die Auswertung von diesem kubischen Spline an den Stellen Xi, also das die Punkte Yi, wo er durchgegangen ist. Si' sollen die Ableitungen sein an den Stellen Xi und Si2' die zweiten Ableitungen von Xi. Und diese zweiten Ableitungen in den Punkten, wo der durchgeht, da wird sich herausstellen, die sind irgendwie entscheidend. Aus denen kann man alles andere konstruieren. Deswegen kriegen die in der Literatur typischerweise einen eigenen Namen. Man nennt die Gamma I und nennt die auch Gewichte Gamma I. Und wir werden zeigen, dass wir diese Gamma Is berechnen können. Also wir können uns überlegen, wie müssen die Ableitungen sein von diesem kubischen Spline. Und wenn wir die zweiten Ableitungen kennen von dem kubischen Spline, werden wir sehen, aus denen lässt sich der komplette kubische Spline rekonstruieren. Und das erste Stück, was wir dafür zeigen werden, ist, dass hiermit gilt die folgende Beziehung. Das S von X lässt sich nämlich immer schreiben, ja, in so einer Form irgendwas plus irgendwas mal x plus irgendwas mal x Quadrat plus irgendwas mal x hoch 3. Aber diese irgendwas können wir wunderbar aus diesen Si, Si' und Gamma I ablesen. Es gilt nämlich auf einem Intervall x in xi minus 1 bis xi. Den linken Randpunkt kann ich jetzt wieder dazu nehmen. Ich weiß ja, das Ding ist insgesamt stetig. Gilt, das S von x ist gleich Si plus Si' mal x minus xi. Wenn ich so weitermache und jetzt noch ein x minus xi Quadrat hinschreibe und ein x minus xi hoch 3 hinschreibe, ist damit offensichtlich S von xi gleich Si erfüllt. Also das kriegen wir einfach hin. Außerdem, wenn das nächste, was hier kommt, so ein x minus xi Quadrat ist, dann heißt das, die Ableitung hätte auch eine Nullstelle an xi. Das heißt, die Ableitung hiervon wäre dann gerade Si'. Also machen wir so weiter. Plus x minus xi Quadrat mal Gamma i halbe. Und wenn ich hier jetzt noch ein x minus xi hoch 3 hinschreibe, dann sehen wir das Ding hier, das erfüllt schon mal offensichtlich. Also s an der Stelle xi ist einfach si. Das Ding abgeleitet an der Stelle xi fällt hier das vorne weg. Alles, das, was hier hinten steht, hat alles mehrfache Nullstellen an xi, bleibt also gerade si' übrig und s2' an der Stelle xi ist offensichtlich gerade Gamma i. Also auf die Art und Weise sind diese drei Bedingungen schon erfüllt. Der nicht triviale Teil von dem Satz ist, dass man diesen Vorfaktor vor dem x minus xi hoch 3, da müsste man jetzt sowas wie die dritte Ableitung, das könnte man da vorschreiben, dann würde es trivialerweise gelten. Und das Nicht-Triviale an dieser Aussage ist, dass ich den auch explizit hinschreiben kann. Der ist nämlich gerade Gamma i minus 1 geteilt durch hi mal x minus xi hoch 3 Sechstel, wobei hi gerade die Gitterweite ist an der Stelle, also xi minus 1. Ja, und das heißt, es reicht, meine Spline-Werte zu kennen, wo er durchgehen soll, die Ableitung, mit denen er da durchgeht, und die zweiten Ableitungen. Ist mehr, als ich an Informationen brauche. Nicht alle Kombinationen, die ich mir vorgebe, gibt einen kubischen Spline, weil es sind ja eigentlich viel zu viele Informationen. sie ich brauche. Aber es sind weniger, als ich erwarten würde. Wenn ich an diese Formel angucke, würde ich annehmen, ich muss die dritte Ableitung auch noch kennen, um den so wirklich hinschreiben zu können. So wie sein, das wäre dann letztlich sein Taylor-Polynom, das Taylor-Polynom für die Ableitung. Um das Taylor, um ihn mit seinem Taylor-Polynom hinzuschreiben, bräuchte ich eigentlich die dritte Ableitung noch. Die brauche ich aber nicht, weil die kriege ich berechnet aus diesen Gammas. Das heißt, ich muss die Ableitung nur bis zur zweiten Ableitung kennen, dann ist alles eindeutig festgelegt. Oder wenn Sie es mit dieser ABCD-Notation vergleichen, auf jedem Teilstück bei dem kubischen Spline sind wir von diesen 4 Unbekannten pro Teilstück, sind wir jetzt auf 3 Unbekannten runtergekommen, wobei der eine Unbekannte sogar was ist, was wir sowieso schon kennen aus der Interpolationsaufgabe, und die anderen beiden müssen wir uns dann eben nochmal Gedanken drum machen. Beweisen wir das Ganze. Teil B machen wir entsprechend am Donnerstag erst, also beweisen das Ganze, nur Teil A. Wir wissen, ja, unser S ist ein kubischer Spline, das heißt stückweise ein kubisches Polynom. Das heißt aber, S2' ist auf diesem Abschnitt xi-1xi, zweite Ableitung vom Polynom dritten Grades, also ein lineares Polynom. Und ich weiß noch mehr, ich weiß, S2' von xi-1 ist gleich Gamma i minus 1 und S2' von xi ist gleich Gamma i. Nun, ich möchte gern zeigen, dass mein S gleich diesem Ding hier ist. Ich zeige erstmal, dass die zweite Ableitung von S gleich der zweiten Ableitung von diesem Ausdruck hier ist. Damit ich den Ausdruck nicht jedes Mal schreiben muss, nenne ich den gleich f von x. Also ich möchte gerne zeigen, S ist gleich F, und wir zeigen erstmal, S2' ist gleich F2'. S2' ist ein lineares Polynom mit diesen Randwerten links und rechts. Was ist das F2'? Nun, F2' kann ich ja ebenfalls zweimal ableiten. F2' von X, also die rechte Seite von dieser Formel abgeleitet. Zweimal abgeleitet, fallen die ersten beiden Summanden weg. Das dritte Summand zweimal abgeleitet, gibt also gerade 2 Gamma I mal X minus XI nochmal abgeleitet, ist also gerade 2,5 kürzlich weg, ist also gerade Gamma I plus hinten das X minus XI hoch 3, zweimal abgeleitet, gibt einmal mal 3, einmal mal 2, damit kürze ich die 6 weg, bleibt also Gamma I minus Gamma I minus 1 geteilt durch HI mal ein X minus XI noch übrig. Und jetzt sehen wir die zweite Ableitung von der rechten Seite. Das ist ebenfalls ein lineares Polynom. Also das gilt auf dem Intervall, auf dem wir eben sind, xi minus 1 bis xi. Das ist ebenfalls ein lineares Polynom. Und wenn wir da xi minus 1 und xi einsetzen, f2'xi minus 1, dann ist an der Stelle hier xi minus 1 eingesetzt, gibt xi minus 1 minus xi, gibt gerade minus hi, kürze ich hier mit dem hi weg, gibt hier also Gamma i minus Gamma i minus Gamma i plus 1, bleibt also gerade Gamma i minus 1 übrig und offensichtlich auch f2' von xi, wenn wir das hier einsetzen, ist das hintere einfach 0, ist gleich Gamma i. Das heißt, die rechte Seite, die zweite Ableitung davon, ist auch ein lineares Polynom, was links und rechts durch dieselben Punkte durchgeht. Also beides ist eine gerade Linie, linker Punkt gleich, rechter Punkt gleich, dann sind sie insgesamt gleich. Das heißt also, daraus folgt, S2' von x ist gleich F2' von x für alle x aus xi minus 1 bis xi. Ja. Das heißt, wir wissen schon mal, die zweite Ableitung von der linken Seite ist von dem, was wir beweisen wollen, ist gleich der zweiten Ableitung von der rechten Seite, das, was wir beweisen, von dem, was wir beweisen wollen. Und das heißt, alles, was wir jetzt machen müssen, ist zu gucken, dass beim Stammfunktionenbilden nicht irgendwelche Konstanten falsch sind. Also wenn S2' gleich F2' ist, dann können wir uns also angucken, was ist dann F' und S'. Also daraus folgt ja F' von x. Das kriege ich ja raus, indem ich eine Stammfunktion bilde von f2', nehmen wir eine definierte Stammfunktion, damit wir die Konstanten unter Kontrolle haben, also f' von x würde sich ja ergeben, wenn wir f2' von x ist schon weg, also von t aufintegrieren zwischen den beiden Punkten, um die es geht, also von xi minus 1 bis zu dem Punkt, wo wir das gerne hätten. Wenn Sie das Integral ausrechnen, kommt also gerade f' von x raus, wollten wir haben, minus f' von unterer Grenze, xi minus 1, also ist das plus f' xi minus 1, dann stimmt das Gleichheitszeichen vorne. Naja, und jetzt wissen wir aber ja, dass f' von xi minus 1, wenn wir uns das ausrechnen, dann ist f' von xi minus 1 ist gleich, können wir im Kopf, die rechte Seite, die da steht, einmal abgeleitet, fällt vorne das si weg, dann steht da si' und dann stehen da zwei Terme, in dem einen steht noch x minus xi drin, in dem anderen steht noch x minus xi. Eieiei. Da muss überall xi minus 1 stehen oder xi. Nee, passt schon. Alles gut. Ich wollte tatsächlich xi haben damit an der Stelle. Ja. Nee, alles gut. Ich muss mal aufpassen an der Stelle. Ich wollte Ihnen hier gerade vorrechnen, dass ich f' ganz einfach ausrechnen kann. f' von xi kann ich ganz einfach ausrechnen. f' von xi minus 1 kann ich nicht ganz einfach ausrechnen. Da müsste ich tatsächlich mit rumrechnen. Also machen wir das anders. Das Integral, das gilt natürlich auch dann, wenn ich die untere Grenze xi nehme, auch dann ist es Stammfunktion von oberer Grenze minus Stammfunktion von unterer Grenze und dann steht hier f' von xi und ich habe es viel einfacher, weil f' von xi, jetzt kann ich das Argument bringen, was ich bringen wollte, das steht da si' und die hinteren Dinge haben alle noch ein x minus xi mit drin, das gibt also alles 0, das heißt f' von xi ist einfach s' si'. Ja, und das ist genau das, was ich brauche. Si' war ja auch S' von xi. Das heißt, das, was hier steht, ist gleich das Integral xi bis x f2' von t dt plus S' xi. Und f2' war gleich S2'. Und dann ist das, was hier steht, also gerade die Stammfunktion von S2', also S' von x minus S' von xi, also gleich S' von x für alle x aus xi minus 1 bis xi. Also durch diese einfache Hochintegration folgt f' muss auch gleich S' sein. Jetzt machen wir dasselbe Spielchen nochmal, dann kriegen wir f von x gleich s von x raus. Also f von x ist gleich das Integral, diesmal mache ich es gleich richtig, xi bis x. F' von t dt gibt obere Grenze minus untere Grenze, also muss ich noch plus f' von xi nehmen, also rechte Seite einmal ab, plus f von xi, Stammfunktion hier von f von, ist f, also f von x minus f von xi plus f von xi gibt dann gleich f von xi kriege ich einfach ausgewertet, x minus xi gibt dann ja immer 0, ist also einfach gleich si und si war ja auch mein Spline an der Stelle, xi vorne f', wissen wir schon, ist gleich s', also selbes Argument wie eben, dann ist das auch gleich s von x für alle x aus xi minus 1 bis xi. Also das Ganze hat jetzt den großen Vorteil, wir müssen nicht, so wie wir es uns ganz am Anfang mal überlegt haben, hier mit vier Unbekannten rumrechnen pro Intervall, das wir betrachten. Also wir müssten, wenn wir diese kubischen Splines praktisch aufstellen wollen, könnten wir das probieren, irgendwie über die Interpolationsbedingungen und dann noch irgendwie die und die Bedingung dazu, damit es C0 wird, und die Bedingung dazu, dass es stetig diffbar wird, also linke Ableitung gleich rechte Ableitung, linke zweite Ableitung gleich rechte zweite Ableitung und dann jeweils diese vier Unbekannten, damit irgendwie probieren, diese großen linearen Gleichungssysteme zu lösen. Das müssen wir nicht. Es geht einfacher und es geht vor allen Dingen anschaulicher, konstruktiver. Wir können nämlich statt dieser A, B, C, D Schreibweise für die Splines, können wir auch die Geschichte nehmen, die wir hier auf der ganz oben rechts stehen haben. Auch da haben wir eine explizite Formel für die kubischen Splines, so ein ganz explizites Polynom, was wir hinschreiben können. Und das Schöne ist, die Koeffizienten, die da drin stehen, in diesem kubischen Polynom, die haben wirklich eine anschauliche Bedeutung. Denn was da als Koeffizienten drin steht, ist einfach der Wert des Polynoms an einer Stelle, der Wert der Ableitung an einer Stelle, Wert der zweiten Ableitung an einer Stelle. Und eben einen Ausdruck, der diese zweiten Ableitung beinhaltet für den Term dritten Grades. Was damit noch nicht klar ist, also damit haben wir unsere Anzahl der Unbekannten pro Intervall auf 3 reduziert, nämlich Ableitung, zweite Ableitung und Funktionsauswertung. Aber das sind noch zu viele, also da muss noch mehr an Zusammenhängen gelten. Oder umgekehrt ausgedrückt, wir haben jetzt gezeigt, jeden kubischen Spline können wir auf diese Art und Weise schreiben. Aber wenn wir uns jetzt irgendwelche Werte der Funktion vorgeben würden, Werte der Ableitung, Werte der zweiten Ableitung und entsprechend dann diese Funktion ansetzen würden, wird nicht jedes Mal ein kubischer Spline rauskommen. Das kann von der Dimensionszahl her schon nicht passen, weil wir wissen, kubischer Spline hat nur m plus 2 Freiheitsgrade. Wenn wir das alles vorgeben würden, hätten wir aber 3m-Bedingungen an das Ding gestellt. Also das heißt, es muss noch einen Zusammenhang geben zwischen diesen drei Größen SI, SI' und Gamma I. Die dürfen nicht, also nicht jede Kombination von SI, SI' und Gamma I gibt wirklich immer einen kubischen Spline, sondern manche Kombinationen von SI, SI' und Gamma Is gibt einen kubischen Spline mit dieser Formel und manchmal gibt es keinen kubischen Spline mit dieser Formel. Das werden wir uns noch überlegen müssen und dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie setzen wir das Ganze in einen praktischen Algorithmus um, also welche Gleichungen kommen am Ende raus, die wir dann wirklich lösen müssen, damit wir den kubischen Spline auch wirklich ausrechnen können zu vorgegebenen Punkten. Das dann alles ab Donnerstag und ich danke Ihnen fürs Zuhören.